What are we up to, sweetheart?
Fixing your Bible.
What?
Bible's broken. Contradictions, false logistics. Doesn't make sense.
No, you can't...
So we'll integrate non-progressional evolution theory with God's creation of Eden. 11 inherent metaphoric parallels already there. 11. Important number, prime number. One goes into the house of 11 11 times, but always comes out one. Noah's Ark is a problem.
Really?
We'll have to call it early quantum state phenomenon. Only way to fit 5,000 species of mammal in the same boat.
Give me that. Baby, you don't fix the Bible.
It's broken. It doesn't make sense.
Komfort Nummer 269, Nixtor Transsilvana. Hallo und herzlich willkommen zum 269. Kompott, den ich am heutigen, erst hätte es regnen sollen, dann war es nur noch grau und jetzt ist es sogar ein bisschen sonnig. Freitag, dem 17. Juni 2011 aufgenommen habe.
It is 12:40.
Jawohl. Und hier TM im Niendorf-Markt wird gerade aufgebaut für das Wochenende. Stimmt, das Wochenende nach Pfingsten ist ja hier große Festivität. Ohne mich dieses Jahr. Aber ja, das Intro ist mir nebenbei aus einer Fernsehserie aus USA entgegengepurzelt. Und als ich das gesehen, Flasche gehört habe, dachte ich mir, Mensch, da kann man doch was Hübsches draus machen. Fixing the Bible. Aber ja. So, und was ihr euch allerdings hier insgesamt anhören könnt, ist wieder die übliche Dreiteilung. Zwei Teile Politik mit der üblichen Aufteilung in Atom, Eco und alles andere. Und einen Teil Tech, Space und alles, was sonst noch so irgendwie überhaupt nicht politisch ist. Und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, indem ihr einfach weiterhört, ist dann Teil 3, die Technik-Ecke für diese Woche, in der ich erstmal drei Space-Meldungen verstaut habe, eine ganze Anzahl Fanboy-Meldungen, Neues von Teilchenbeschleunigern, wobei das CERN gerade erst eben TM bei Twitter zugegeben hat, dass ich mit der Meldung recht habe. Ja, die haben ihr Jahresziel erreicht. Und dann gibt es da auch wieder ein Augdate. Und natürlich mehr. 17 Grad, partly sunniger. Milde Grüße. Die 17 Grad fühlen sich wie 17 oder 18 an und der Wind macht 24 oder 25 bis 50 km/h aus Richtung Southwest. Ist immer noch windig. Aber ja, es ist so ein bisschen sonnig. Und 11.45 Uhr. So, da bin ich dann wieder. Nachdem ich eben festgestellt habe, dass die eine Kette weg ist, aber egal. Und zwar bin ich da mit Space-Meldungen. Drei Stück habe ich mir hier reingeklebt. Nämlich Magnetblasen. Neue Erkenntnisse über unsere Galaxie. Der Rand des Sonnensystems ist voller magnetischer Blasen, haben laut NASA Funde ergeben, die von den Voyager-Raumsonden übermittelt wurden. Die Nachrichten aus dem tiefen All seien überraschend. Sie zeigten, dass kosmische Strahlen, die von außen in unsere Galaxie kommen, zunächst ein Meer dieser Blasen durchqueren müssen. Wobei hier Galaxie wahrscheinlich eher Sonnensystem meinen könnte. Aber ja. Voyager 1 und Voyager 2 begannen ihre Reise 1977. Sie sind inzwischen die am weitesten von der Erde entfernten Objekte, die Menschen gebaut haben. Was nicht wirklich so schwer ist. Insofern, als die einfach schlicht und ergreifend seit Ewigkeiten unterwegs sind und immer noch senden können. Allerdings, um sie empfangen zu können, muss man jetzt schon so ungefähr alle Satellitenschüsseln, die in die ungefähre Richtung gucken, zusammenschalten. Weil die Signalstärke einfach nicht mehr so großartig ist. Aber dafür ist kürzlich auch mal rausgekommen, wo denn nun eigentlich die Abbremseffekte, die insbesondere bei den Pioneer-Sonden entdeckt wurden, herkamen. Nämlich schlichtweg daher, dass die Teile einfach warm werden an einer Stelle. Und das produziert offensichtlich eine Geschwindigkeitsänderung. Aber ja. So, also wir haben da jetzt irgendwelche Magnetblasen, keine Ahnung. Dann ist letztes Wochenende an diversen Stellen im Netz erwähnt worden, dass übrigens mit der nächsten Shuttle-Mission, mit der nächsten und gleichzeitig auch letzten Shuttle-Mission überhaupt, STS-135, aktueller Starttermin 8. Juli, iPhone 4s, zwei Stück, mit zur ISS fliegen, die wie bei NASA üblich um externe Stromversorgung umgebaut wurden, weil den internen Akkus traut NASA irgendwie nicht. Und die sind dafür da, um dann irgendwelche Experimente da oben machen zu können. So frei nach dem Motto, wie reagiert eigentlich so ein Accelerometer, beziehungsweise wie reagiert das Gyro, was da ja drin ist. Und ja, da gibt es auch irgendwie eine App. There's an App for that. Die kann man sich auch auf der Erde runterladen. Und gut, ein paar Sachen wird man nicht ausprobieren können, so frei nach dem Motto, wie verhält sich dies oder jenes in der Schwerelosigkeit oder wie fotografiere ich die Erde aus dem Orbit. Ist schwer machbar, ich komme da nicht so hoch. Mein Arm ist nicht lang genug. Und ja, also jedenfalls da zwei iPhone 4 fliegen mit Atlantis zu ISS und bleiben dann auch da oben für eine Weile. Wie gesagt, um da ein paar interessante Sachen zu erforschen. Und das sind dann übrigens die ersten iPhones, die ins All gehen. Aber es gibt natürlich diverse iPods und andere MP3-Player, die da oben auch schon rumschwirren. Wobei von den Classic-iPods in NASA-Edition ist mir noch nie ein offizielles Bild begegnet. In den offiziellen Bildern, die es gibt, gibt es immer nur Teile, die ich vermute, dass sie sein könnten, wo man es aber gerade nicht drauf erkennen kann. Weil auch die haben eine externe Batterie bekommen, irgendwie NASA-Batterien. Kriegen die Viecher und die internen Batterien werden entsprechend ausgebaut. Weil, wie gesagt, NASA traut den Dingern irgendwie nicht. Nun ja. So, am Mittwoch war dann STS-135 Tanktest. Der war ja nötig, weil bei 133 bekanntlich es dazu ein Problem mit den Stringern gekommen ist, die einfach das Material, aus dem die zusammengesetzt wurden, das hatte irgendwelche Verunreinigungen drinne. Und die Vermutung bestand zu dem Zeitpunkt auch schon, okay, also der ET-138 ist das, glaube ich, der externe Tank, der jetzt bei Atlantis dran klebt. Der könnte mit dem gleichen Batch an Material gebaut worden sein. Der könnte das gleiche Problem haben. Und entsprechend ist bei dem gleich die gesamte Reparatur wie bei 133 gemacht worden. Und jetzt war dann nur zur Freigabe, ob das Ding denn überhaupt flugtauglich ist. Musste einmal der Tank voll gemacht werden. Bei der Gelegenheit ist aufgefallen, es gab irgendwie mit einem SSME-Ventil, mit einem Haupttriebwerksventil irgendein Problem. Da war wohl ein Leck. Das haben sie bei der Gelegenheit gleich mal mitgefunden. Ich weiß nicht, ob das an sich einen Launch verhindert hätte, wenn es dann erst am Launch Day erkannt worden wäre. Auf jeden Fall haben sie jetzt da ein Leck gefunden und reparieren das. Was alles immer noch im normalen Flow stattfinden kann. Was jetzt auch passiert, heute, ich glaube, ist sogar heute, ne? Also heute im Lauf des Tages, US-Zeit, begibt sich die Nutzlast, MPLM Raffaello müsste das sein, in Richtung Launchpad, um dann da in die Rotating Service Structure eingebaut zu werden, die dann wieder zugeklappt wird. Und dann wird hinterher der ganze Kram in Atlantis eingebaut, damit Atlantis die Nutzlast mit nach oben nehmen kann, logischerweise. Die ist nämlich noch gar nicht drin. So, und dann sieht es also im Moment zumindest danach aus, dass es kein Veto gibt, dass man nicht versuchen könnte, wenigstens am 8. Juli einen Shuttle-Start hinzulegen. Und 8. Juli passt mir so wunderknusprig. Da habe ich ja überhaupt nichts anderes vor, außer einen Podcast bauen an dem Tag. So, genau, das zu den Space News. Kommen wir mal bei Fanboy-Meldungen an. Apple will mitlotsen, nämlich bei den Gerichtsverfahren, die jetzt die Patent-Troll-Firma Lotus losgetreten hat gegen Apple-App-Entwickler, hat Apple jetzt ein Schreiben bei Gericht eingereicht, so frei nach dem Motto, hier, wir würden gerne mitmachen. Weil, wie war das? Die offizielle Begründung war, naja, die App-Entwickler, das sind relativ kleine Firmen, die haben gar nicht unbedingt die Kraft, gegen so einen Patentroll sich richtig wehren zu können. Und wir haben das. Wir haben genug Kleingeld in unserer Portokasse. Und wir sind der Meinung, diese Verfahren sind völlig ungerechtfertigt und die schaden unserem unserer Marke, unserem App Store und vor allen Dingen unseren Entwicklern und damit eben auch unseren Kunden letztendlich. Und hey, das finden wir nicht lustig und zack. Das, was hier wie ein Gewitter klingt, ist im Zweifelsfall die Regenwarnung. Weil irgendwo in der Nähe Regen ist. Eine Motion to participate as an Intervener hat Apple vor Gericht eingereicht. Und sie haben genug Ressourcen und sie wollen da einfach mal diesen komischen Patentroll wollen sie jetzt platt machen. Was aus meiner Sicht ist das genau das richtige Verhalten, was Apple da zeigen kann. Nämlich zu sagen, hey, ihr greift nicht unsere Entwickler an, ohne dass wir in den Ring mitkommen. Und wenn ihr mit uns kämpfen wollt, wir haben eine ziemlich dicke Geldbörse. Wir können uns das leisten. Das Verfahren, das wird euch wehtun. So, mal gucken, wann die Verfahren dann unauffällig außergerichtlich beigelegt werden. Was ja ein erwartbares Ergebnis sein könnte. Aber ja. Habe ich mir letzten Freitag noch reingeklippt. Dann gibt es ein Airdate-Gerücht. Der Analyst Ming-Chi Kuo von Concord Securities, der hat letzten Freitag gerüchtet, dass Apple jetzt mit der Herstellung der nächsten Generation MacBook Air anfangen würde, die irgendwelche Sandy Bridge Chips drauf haben und eben auch mit Thunderbolt-Anschluss versehen sein könnten. So frei nach dem Motto, okay, die Produktion geht hoch. Und das kann dann demnächst auf den Markt kommen. So, und also ich meine, womit ich ja eh rechne, ist, dass das MacBook Air demnächst mal ein Update kriegt, damit dann eben der Thunderbolt-Kram drin ist. Und wenn sie da schon updaten, dann können sie auch neue Chips reinbauen. Tralali. Ist ohnehin ein Kostenpunkt, der es nicht zu einem Gerät macht, was ich mir alle zwei Tage neu kaufen möchte. Und ich habe schließlich schon dieses ganze Februargehalt in ein MacBook Air investiert. Nein, das gebe ich nicht mehr her. Das ist unheimlich praktisch. Und nein, krankenhauszertifiziert ist es immer noch nicht. So, dann gibt es hier das E-Namensrecht. Mit dem Internetdatenspeicher iCloud will Apple seine Erfolgsgeschichte fortschreiben, aber da gibt es jetzt irgendwie eine Firma iCloud Communications. Die macht geltend, dass sie aber schon vorher so hieß. Ja, was da wohl rauskommen wird? Wahrscheinlich das gleiche wie bei dem Namen iPhone und bei allen anderen Namen, wo Apple in Markenrechte von anderen Firmen reingelatscht ist, da reicht Apple einen Scheck rüber, der sich gewaschen hat und hinterher darf Apple diesen Markennamen verwenden. Huibu. Na, iPhone gab es von Cisco, gibt es glaube ich auch immer noch unter dem Namen iPhone von Cisco. Das interessiert nur niemanden und auch iOS ist ja ursprünglich mal, oder ist zumindest bevor Apple auf den Trichter kam, die iPhone-Betriebssystem und iPad-Betriebssystem, oder Touch-Betriebssysteme so zu nennen, ist das ja ursprünglich mal das Betriebssystem von Switches auf, oder von Cisco-Switches gewesen. So, okay, hat eine andere Groß-Kleinschreibung, aber das ist ja egal. Ja, und von daher, ja, die legen da einfach Geld auf den Tisch und sagen, hier, könnt ihr haben, wenn wir die Marke benutzen dürfen. Und der Scheck ist dann im Zweifelsfall großzügig genug, dass es sich für eine Firma lohnt, den einfach zu nehmen und zu sagen, ja, okay, macht. Gab's am Samstag. Dann gibt's ein Nuance-Rücht. Nämlich, es sind ein paar Screenshots aufgetaucht von, soll irgendwo in den Untiefen von iOS versteckt sein, dass die Spracherkennungssoftware von Nuance da wohl auch irgendwie eingebunden wurde. Die Gerüchteküche, warum das jetzt auf der WWDC nicht namentlich erwähnt wurde, geht dahin, dass da irgendwelche Verträge noch nicht rechtzeitig fertig waren. Aber die Hoffnung ist, bis Herbst, was ja jetzt die Terminangabe für das nächste iPhone-Betriebssystem ist, würde da schon was fertig sein. Wobei ich irgendwie noch von niemandem, der seine Finger an ein iPhone-Betriebssystem in der Beta-Fassung rantun konnte, habe ich noch von niemandem gehört, ob jetzt die Smart-Playlist-Behandlung funktioniert. Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass ich wieder ein Gerät opfern muss und es selber testen. Aber ja. So. Dann ist in macOS Lion eine Funktion entdeckt worden in der Beta-Version, die da jetzt für Entwickler zur Verfügung steht, nämlich Restart to Safari. So frei nach dem Motto, man kann das Ding, wenn man es dann nicht mehr dolle benutzen kann, kann man es runterfahren, dass es dann nur noch ein Safari ist. Was mich irgendwie an ein gewisses Betriebssystem vom Suchmaschinenhersteller erinnert, was nur aus dem Browser besteht. Und die Idee dahinter ist wohl so frei nach dem Motto, braucht man keine Gastaccounts. Plus, wer Safari benutzen will, muss das Gerät ans Internet lassen. Wo dann so Funktionen wie Find My Mac funktionieren können. Die brauchen einfach irgendwo ein Netz. Und wenn einmal so ein Gerät abhanden kommt, dann hat das selber noch einen Anreiz für den, der es dann hat, es ans Internet zu lassen. Und ja, das ist als Feature so erstmal bisher nicht groß verkündet worden. Von daher war es vorher nicht bekannt, aber irgendwie scheint es da Tech-Journalisten zu geben, die sich mit Beta-Betriebssystemen eindecken und die dann trotz NDA da ausführlich drüber berichten. Wo mir nicht so ganz klar ist, ob sie das dann eigentlich dürfen. Genauso wie es ja auch ausführliche Berichte über das nächste iPhone-Betriebssystem bei Heise gibt. Wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob die jetzt eigentlich mit dem NDA zusammenpassen oder ob die Leute, die da berichten, gar kein NDA unterschrieben haben und deswegen berichten können. Ich war eigentlich unter dem Eindruck, dass man an die Beta-Version nur rankommt, wenn man sich als Entwickler registriert und dann muss man den NDA abnicken. Aber hey. So. Dann gibt es iPhone 5 Gerüchte, dass nämlich 9to5Mac behauptet, dass die nächste Generation iPhone in der finalen Stage Phase Before Production Begins sei. Also so frei nach dem Motto, die letzten Tests wären dann mal angelaufen. Was, wenn es denn auf einer iPhone 4 Basis Hardware basierend ist, nicht dolle böse überraschend wäre. Frei nach dem Motto, ja klar sind die demnächst fertig. Wieso auch nicht? Tut doch gar nicht weh. Hat da jedenfalls irgendwie ein High-Level Apple and Carrier Executives Quelle fallen gelassen. Und die Quelle behauptet auch, dass dieses neue Modell im September rausgelassen werden würde und das Verizon-Modell wird immer noch auf WLAN für FaceTime von WLAN abhängig sein für FaceTime, weil das ist nämlich das nächste Gerücht, dass FaceTime wohl auch über UMTS funktionieren können könnte. Das ist aber eigentlich grundsätzlich nichts, was an der Hardware hängen würde. Also zumindest nicht nach meinem naiven Verständnis. Und das ist durchaus was, was man in Software abkrümeln können dürfte. Aber gut, nach meinem naiven Verständnis könnte man auch einen Prozentbalken über den Akku beim 3G-iPhone einbauen. Haben sie auch nie gemacht. Das ist ein Feature, was nur das 3GS bekommen hat damals. Und ja, also auch September ist als Gerücht nichts Neues. Wir haben übrigens um 12. September ist als Gerücht eben auch nichts Neues, Aldi, weil, ja, logisch, Anfang September ist bisher jedes Jahr in den letzten 10 Jahren oder so, also jedenfalls seit Einführung der iPods, ein iPod-Event gewesen, wo die neue Generation iPods vorgestellt wurde. Und nachdem ja jetzt zur WWDC keine neue iPhone-Hardware vorgestellt wurde, wäre es zumindest nicht abwegig zu vermuten, dass eine neue Generation iPhone, iPad, iPod Touch kommen könnte. Wobei Gruber sich zu seinem, es könnte sein, dass ein iPad dritte Generation zum September-Event rauskommt, sich auch nicht wieder abgedatet hat. Da weiß ich nicht, ob er zu dem Gerücht immer noch steht oder ob er inzwischen neue Quellen hat, die sagt, nee, da kommt nichts. Es wäre ja zum Beispiel, ist jetzt in iOS 5 schon gefunden worden, dass es irgendwo bei Twitter Bildchen gibt, die von der Auflösung her nach Retina-Display für ein iPad riechen. Nämlich die doppelte vom bisherigen iPads. Und an so einem Netzhautbildschirm kann ich dummerweise nicht völlig unbeeindruckt vorbeigehen. Das ist das Gemeine. Aber ja, so. Dann gibt es eine Nokia-Tent-Meldung. Der finnische Mobiltelefonhersteller Nokia und der US-amerikanische IT-Konzern Apple haben ihren Rechtsstreit um die angebliche Verletzung von Patenten beigelegt. Laut Mitteilung haben sich die Parteien darauf geeinigt, ihre laufenden gegenseitigen Klagen vor Gericht bzw. Beschwerden bei der US-amerikanischen Handelsaufsicht International Trade Commission zurückzuziehen. Apple zahlt demnach eine nicht näher genannte einmalige Geldsumme an Nokia. Wie war das? 600 Millionen? Sowie fortlaufende Nutzungsgebühren, 500 Millionen. Weitere Einzelheiten der Vereinbarung sind vertraulich. Also Apple hat da wohl einfach festgestellt, es lohnt sich für sie nicht, das juristisch weiter zu kämpfen und sie packen einfach Geld auf den Tisch. Nokia stellt sich natürlich jetzt hin und sagt, hier unsere Patente, sogar Apple lizenziert die. Ja, Apple hat eine genügend dicke Geldbörse, dass es sich für die lohnen kann, nicht vor Gericht zu ziehen, weil Zahlen einfach billiger kommt, weniger Stress ist. Ja, von daher, ja, Nokia hatte bereits 2009 eine erste Patentklage gegen die Kalifornier angestrengt. Apple konterte mit eigenen Patentvorwürfen. Ihr Streit ist bei weitem nicht der einzige in der Mobilfunkbranche. Nokia selbst muss sich seit Jahren gegen Vorwürfe des deutschen Patentverwerters IP.com verteidigen. Auch Google steht mit seinem Smartphone-Betriebssystem Android unter Feuer, sowie viele asiatische Hersteller. Die Vermutung, die jetzt einigermaßen offensichtlich ist, wenn das Patente sind, die, wie Nokia behauptet, essentiell sind, um Mobiltelefone zu bauen heutzutage, könnte glatt sein, dass dann auch andere Mobiltelefonhersteller oder Betriebssystemhersteller da nochmal Geld auf den Tisch liegen sollen könnten. Na, also wenn es denn da noch Firmen gibt, die noch nicht sämtliche Nokia-Patente lizenziert haben. Na, also ich meine, okay, mit dem Hardwareverkauf dürfte Nokia in näherer Zukunft ohnehin nicht mehr so viel Umsatz machen. Da gibt es hier eine Unfir-Meldung. Da muss ich doch mal gucken, worum ging es denn hier? Ah, genau. In USA gibt es jetzt iPhone 4s auch ohne Vertragsbindung käuflich bei Apple, wo sich erstmal irgendwie die Frage aufdrängte, wieso das? Weil die Geräte, die du in USA kaufen kannst, die funktionieren mit UMTS, nur im AT&T-Netz. Das T-Mobile USA-Netz hat andere Frequenzen. Alles, was also so ein iPhone 4 da kann, ist Edge-Geschwindigkeit liefern. Weil das UMTS-Netz von T-Mobile USA halt auf anderen Frequenzen tätig ist und damit im Zweifelsfall gerade nicht mehr zu hören ist. So, und da war dann die Frage, ey, wieso soll das jetzt gut sein, dass man Geräte ohne Vertragsabschluss bekommen kann? Ja, plus legt die Vermutung nahe, dass die Exklusivverträge mit AT&T dann wirklich komplett vorbei sind. Also okay, wenn man denn nicht irgendwie die Verizon iPhone 4s nimmt und sagt, hey, die sind auch schon ein relativ gutes Indiz dafür, dass da nichts mehr exklusiv ist. Aber die Vermutung geht jetzt dahin, naja, die Geräte könnten eventuell gar nicht für den US-Markt gedacht sein, sondern könnten als, hier kannst du auch in den USA kaufen und dann in Länder bringen, wo es keine Carrier-Verträge gibt, wo es bisher das iPhone immer nur über irgendwelche Unlock-Wege gab. Kannst du die jetzt offiziell in Ungelockt kaufen. Ich meine, okay, für uns Deutschland hier ist das keine große Neuigkeit, weil ja, hier gibt es die iPhones schon länger ohne Vertrag. Also okay, noch nicht so ewig lange, aber irgendwie ein halbes Jahr ist es jetzt auch schon. So. Jawohl. Dann gibt es eine Hardwarte-Meldung, nämlich Apple Insider gerüchtet, dass sie that it has received or that Apple is holding back on releasing updated Mac Models. Dass Apple jetzt die nächste Hardware Updates für Mac-Geräte gerade nicht auf den Markt bringt, weil sie darauf warten würden, bis sie eine finale Version von Mac OS Lion auf die Festplatten schieben können. Ja, gut, als Termin für Lion ist schließlich irgendwie Juli genannt. Das ist gerade mal noch einen Monat hin. Also sind wir mal großzügig, sagen wir, in anderthalb Monaten ist der Juli vorbei. Anderthalb Monate könnte man durchaus auch sagen, können sie jetzt warten, allerhöchstenfalls, vor allen Dingen, weil ja eine finale Version, eine Golden Master Version, schon zu einem Zeitpunkt rauskommt, wo die offizielle Version noch gar nicht verfügbar ist. Und selbst wenn man jetzt irgendwie in den Laden geht, sich jetzt ein Mac-Gerät kauft, dann gibt es da irgendwie eine Update-Garantie, dass man die nächste OS-Version für null Geld nachbekommt. Wie auch immer das dann funktioniert. Wahrscheinlich kriegt man dann irgendwie einen Download-Code, den man dann im App-Store einlösen kann. Aber ja. Ja. Und das könnte also heißen, dass die MacBook Airs mit Thunderbolt und Sandy Bridge und was weiß ich nicht noch allem da einfach jetzt nochmal so bummelig maximal anderthalb Monate auf sich warten lassen. Ist eigentlich in der Kategorie nicht wirklich eine Meldung wert, aber mir war langweilig genug. So, dann gibt es Neues von Teilchensuche. Da hatten wir ja vor einiger Zeit mal eine Meldung, dass vom Fermilab Tevatron das CDF-Experiment da irgendwie so einen komischen Huckel in ihren Daten gesehen haben will. Am gleichen Beschleuniger sitzt auch ein D-Zero-Experiment. Die haben ihre Daten auch gerade durchkämmt und die sehen da keinen Huckel. So, nachdem die beide an demselben Beschleuniger hängen und beide vermutlich sehr ähnliche Kollisionen gesehen haben, warf das die Frage auf, huch, wie kann das? Aber hey, die sind eh gerade in der Nähe, da können die sich jetzt mal zusammensetzen und mal gemeinsam ausbaldowern, wie es denn sein kann, dass sie bei ungefähr ähnlicher Datenlage unterschiedliche Daten rauskriegen. So, dann gibt es hier eine IWF-Attacke. Der internationale Währungsfonds ist Opfer einer ausgeklügelten Cyberattacke geworden, berichtet die New York Times. Demnach erfolgte in den vergangenen Monaten ein Angriff auf das Computersystem, in dem hochvertrauliche Daten über die Finanzsituation verschiedener Länder gespeichert sind. Die Mitarbeiter und der Verwaltungsrat der Einrichtung seien erst am vergangenen Mittwoch darüber informiert worden. Das Ausmaß sei noch unbekannt. Insider aber sagen, die Computerattacke sei ernst. Was immer das heißen mag. Ja, die bösen Hacktivisten. FIFO meint dann, oh nein, die Hacker, wir werden alle sterben, jetzt wird der Weltwährungsfonds gehackt. Und das ist alles so furchtbar, dass die über die Weltbank ihre Netzanbindung über die Straße zum Weltwährungsfonds zugemacht hat. So viel Hackerei überall, ist noch nicht zu spät, ein Trinkspiel auszurufen. Ja, der nimmt das offensichtlich sehr ernst, der FIFO. Habe ich mir am Sonntag reingeklebt. Dann gibt's ein Lochfahrer. Der IT-Security-Consultant David Vieira Kurz hat in seinem Blog eine Sicherheitslücke auf einem Webserver der Schufa gemeldet. Im Downloadbereich von meineschufa.de war es möglich, durch eine Manipulation des Download-Links auf nicht zum Download vorgesehene Dateien zuzugreifen. Also eine File-Inclusion-Lücke ist eine ernste Sache. Wenn man dadurch im Prinzip auf beliebige Dateien des Webservers Zugriff erhielt, insbesondere auf die Quelltexte der in PHP geschriebenen Webanwendungen, die in der Regel wertvolle Hinweise enthalten, um einem Hacker das weitere Vorgehen zu erleichtern. Mittlerweile scheint die Lücke geschlossen zu sein. Jedenfalls liefern die Download-Links im Formularbereich keine Formulare mehr aus. Na, also, huch, die Schufa hatte ein Sicherheitsloch. Das ist jetzt bekannt geworden. Die Frage ist, wie lange könnte es dieses Sicherheitsloch schon gegeben haben? Meine Vermutung, lange. Aber, ich echt mal meine Vermutung. So, Lotus klagt dann auch weiter. Die hat nämlich mit einer neuen Klage gegen zahlreiche Konzerne am Wochenende erneut für Schlagzeilen gesorgt. Nachdem das Unternehmen Ende Mai gegen einige App-Entwickler vorgegangen war, verklagt der Patentverwerter nun Handelsketten, Hotels und Markenhersteller. Am Freitag vor Pfingsten ging am US-Bundesgericht für das östliche Texas eine Klage unter anderem gegen Adidas, Black & Decker, Best Western und Best Buy ein, die Patentexperte Florian Müller in seinem Blog veröffentlichte. Was den zum Experten macht, aber ja. Lotsis wirft den insgesamt 10 Beklagten vor, mit interaktiven Elementen auf ihrer Webseite zumindest eines von 2 genannten Patenten zu verletzen. Beide Patente haben schon im Streit mit den App-Entwicklern eine Rolle gespielt. Was irgendwie einigermaßen offensichtlich macht, was für allgemeine Dinger diese Patente sein müssen. Ihr habt da irgendwas auf einer Webseite und wenn man da irgendeinen Knopf klickt, dann passiert irgendwas. So ungefähr, ne? Weil das ist ja wohl auch, was das In-App-Kauf-Patent macht. Ja, und dann mache ich da irgendwas und dann passiert da irgendwas. Ja. Was ist daran doch gleich patentierwürdig? Wo ist da die Erfindung? Und wieso behauptet ihr, die Ersten zu sein, die auf die Idee gekommen sind, dass wenn man irgendwas macht, dass irgendwas passiert? Ja, der. So, dann hat LHC sein eigentliches Jahresziel erreicht. Das eigentliche Jahresziel für dieses Jahr war ja eine Kollisionsmenge von One Inverse Femto, Peter? Na? 1 durch FB. Integrated Luminosity. Integrated Luminosity ist irgendwie so Kollisionen auf Fläche in Zeit. Irgendwie so. Und da haben sie jetzt also das ursprünglich mal als Jahresziel für Ende 2011 vorgesehene Ziel erreicht. Das jetzt am Montag einigermaßen offiziell. Das ist noch nicht das, was die Experimente alles aufgezeichnet haben, aber sie hätten theoretisch, wenn sie alle Kollisionen mitgenommen hätten, alles voll aufgezeichnet hätten, was naturgemäß nicht geht, weil die unter anderem zwischendurch immer mal kurze Pausen brauchen, damit sie irgendwie die Speicherorte wechseln, zu denen sie hinspeichern. Und bei, was war das, 200 quietschmichtot Hertz, was dann hinten rausfällt beim CMS in Richtung Speicher, das geht dann halt nicht mehr, dass man da mal eben schwupp wechselt, sondern da brauchen wir ein paar Sekunden. Und also offizielles Jahresziel haben sie jetzt erreicht, aber das offizielle Jahresziel, was ursprünglich mal das offizielle Jahresziel war, ist ja gar nicht mehr das offizielle Jahresziel, von daher ja, weiter geht's. Mein letzter Stand ist, dass wir gerade sowieso wieder in Stable Beams unterwegs sind. Und beim bisher längsten Stable Beams Phase von 15 Stunden sind sowieso, ich behaupte immer noch, es sind mehr Daten als 2010 insgesamt gewesen. Rausgefallen. Also 15 Stunden Stable Beams mit 1092 Bunches, da schaffen sie dann schon mal was weg. Was aber auch ja ganz nett ist, weil wenn sie an einem Tag, den sie komplett mal durchhalten, wo nichts umkippt an Technik, so viel Daten rauskriegen wie 2010 im ganzen Jahr, heißt effektiv, dass die Experimente dann Unmengen an Daten haben, die Physiker auf den Unmengen an Daten Unmengen an Auswertungen machen können. Was wohl jetzt auch dafür da ist, dass irgendwie in den nächsten Wochen ist irgendeine Konferenz. Und für die Konferenz haben sie jetzt extra einen Technical Stop auch noch rausgenommen, der eigentlich dran gewesen wäre. Hatte ich sowieso auf dem Zettel. Alle drei Wochen war ein Technical Stop eingeplant ursprünglich. Aber die haben jetzt wohl irgendwie was zusammengelegt, machen dafür einen irgendwie ein Stück länger, einen irgendwie ein Stück später. Und fragt mich nicht. Ja gut, bisher ist es so, jedes Mal, wenn dann irgendwas umkippt, dann müssen sie sowieso wieder in den Ring rein. Weil irgendwelche Komponenten erst durch intensives Gegentreten wieder dazu überredet werden können, dass sie wieder mitspielen. Aber ja, Technik halt. So, dann hat Garmin angekündigt, dass sie den Konkurrenten Navigon übernehmen wollen. Beide Seiten unterzeichneten ein entsprechendes Abkommen, wie die Unternehmen am Dienstag mitteilten. Navigon werde künftig als eine Tochtergesellschaft der Garmin Ltd. tätig sein. Die Übernahme muss noch von den Kartellbehörden genehmigt werden, denn ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Was dann aus Garmin Garmin Navigon macht. Und Navigon finde ich eigentlich insofern eine interessante Firma, als deren iPhone-App ganz schick ist. Und zur Navigation, wenn sie denn es schafft, nicht während der Fahrt sich unbemerkt zu beenden, durchaus ganz gut geeignet ist. Hohenwäsch steht Samstag Hinfahrt. Als ich von der Autobahn runter bin, ist mir aufgefallen, huch, das Gerät hat sich gar nicht mehr gemeldet. Wo ist es denn hin? Ja, da habe ich einmal irgendwie einen Blick hingekriegt und festgestellt, ja, da läuft die aber auch nicht mehr. Dafür hat es dann den Rest der Zeit durchgehalten. Aber egal. So, dann gab es noch eine lustige Kino.to-Abmahnung. Die habe ich mir eben noch extra ins Outline reingeklebt. Nämlich irgendwie eine Kinospezialisten, was weiß ich, Informationen zu Kinoveranstaltungen-Seite, ist der Meinung, dass Kino.to in einem Wettbewerbsverhältnis zu ihnen gestanden hätte, weil da nicht nur irgendwelche Streams drauf zu kriegen waren, sondern auch Informationen zu Kinofilmen. Und die Kriminalpolizei, die da offiziell da die Kriminalpolizei informiert, dass hier nichts mehr ist, da war kein Impressum drauf. Und da sagen die Anwälte von der Kinoseite jetzt, Moment, das geht so nicht. Jede Webseite in Deutschland ist verpflichtet, ein Impressum vorzuhalten. Da seid ihr nicht von ausgenommen, also hier eine Abmahnung. Auch durchaus sehr moderate Preisvorstellungen, was sie da angeben, so irgendwie 5.000 Euro als Streitwert, was dann irgendwie 400 quietschmichtot Euro Anwaltskosten verursacht, also alles immer noch übersichtlich. Aber ein interessanter Scherz. Die Abmahnung ist dann gegangen an den sächsischen Innenminister. Tihi. Ja, wollen wir mal gucken, was da für eine Reaktion kommt. Also in Rechtsanwaltskreisen, die da ins Internet schreiben, gilt das wohl als interessante Werbeaktion und Scherz. Ja, richtig ernst nehmen kann ich es auch nicht. Aber ich finde zumindest mal, kann man ja mal den Dummpfeifen deutlich machen, dass das Internet doch kein rechtsfreier Raum und so weiter. So, und dann war ja letzte Woche, also letzten Mittwoch von mir aus gesehen, vorgestern, hatte ich ja mal wieder Termin bei der Augenärztin. Ah, peng, peng. Ich habe extra Schuhe, die können gar nicht peng machen. Und hatte ich also jedenfalls Augenarzttermin und offiziell angekündigt als, ja, wir gucken mal nur den Augendruck an, weil die blöden Duotraf-Tropfen, wo ich ja die Nebenwirkungen so beschissen finde, dass ich irgendwie eine ganze Menge Dinge tun würde, um sie wieder loszuwerden. Nein, keine Netzhaut opfern. Das steht leider nicht zur Option. Und war dann mal der Augenarzttermin, da bin ich auch einigermaßen arg früh da gewesen, all die, weil es nämlich keine Creme-Croissants am Bahnhof gab an dem Tag. Schade eigentlich, da hatte ich drauf gehofft. Und nein, am Wochenende brauche ich gar nicht gucken, da gibt es da definitiv auch keine, auch wenn ich da durchkomme. Und da war dann das Praxispersonal mal wieder der Meinung, mich in das lustige Pustet-mich-an-Gerät reinzuschieben, was irgendwie Augendruck per Luftdruck misst. Da bin ich allerdings schon gewohnt, dass die Dinger immer zu viel messen. Und zwar immer deutlich zu viel und so auch dieses Mal. Da waren, 24 rechts, 23 links, hat das Ding gemeldet. Aber gut, da hat sich dann auch keiner Sorgen gemacht, weil mit 23 kann man ja durchaus auch mal überleben. Mal ganz davon abgesehen, dass das die Illuminaten weckt. Aber ja, dann durfte ich zur Ärztin rein. Die hat dann da auch nochmal ihre komischen gelben Schmiertropfen da reingehauen. Die brennen und irgendwann betäuben sie das Auge. Deswegen habe ich gesagt, ich möchte noch mal ein paar Sekunden warten, bis der Betäubungseffekt anfängt zu wirken. Wenn ich schon weiß, dass es den Betäubungseffekt gibt, muss ich den auch mal nutzen können. Und da kam raus, Druck 17 links, rechts 19 oder anders ausgedrückt, Druck ist voll im Grün. Irgendwo zwischen 10 und 21 ist schließlich der grüne Bereich. Und 17 ist sowas von voll im grünen Bereich, dass ich die blöden Tropfen dummerweise nicht loswerde. Da ist sie total glücklich mit dem Wert. Und dann hat sie mir noch, sich hingesetzt, hat noch mal einmal einen Blick irgendwie so, ohne groß zu tropfen, drüber geworfen. Der ging allerdings auch echt schnell. Oder anders ausgedrückt, auch die Linse ist noch nicht fällig. Habe ich schon rausgefunden, die Linse ist im Zweifelsfall erst dann fällig, wenn ich Bock drauf habe, dass sie fällig ist. Beziehungsweise irgendwann ein Arzt feststellt, dass er nicht mal reingucken kann. Und Folgetermin hat sie dann nachgezählt, ja, so September, so in 3 Monaten. Das dann aber nicht mehr bei ihr, weil sie nämlich, wie sagt man in der Tierwelt, sie wirft. Sie ist trächtig. Ich liebe diese Metapher. Und jedenfalls darf ich dann also am 8. September, da habe ich dann auch großen Wert drauf gelegt, dass ich das nach Öhendorf mache, darf ich dann mal zu einer Kollegin von ihr mal gucken, was da dann rauskommt. Da werde ich dann allerdings auch wieder die komplette OP-Vorlauf-Checkliste mitnehmen. Das Risiko ist mir einfach zu groß, dass ich keine Ahnung habe, was da dann hinten rauskommt. Mal ganz davon abgesehen, dass 3 Monate echt, also fast 3 Monate echt ziemlich viel Zeit sind, vergleichsweise. Das ist irgendwie so die längste Phase, die ich bisher überhaupt bekommen habe. Mehr als 3 Monate waren, glaube ich, nie drin. Ja, Achso, und letztes Wochenende habe ich, das habe ich in Teil 1 schon mal in einem Nebensatz erwähnt, am Ende, das letzte Wochenende Pfingsten habe ich natürlich in Hohenwestedt verbracht, so wie ich mir das auch vorgenommen hatte. Nämlich Samstag und Sonntag habe interessante neue Musik mitgenommen. Ja, auch die Schotten und Rapalje war am Samstag auch da und am Sonntag habe ich dann eine Runde Rapalje geopfert und dafür Saltatio Mortis mitgenommen und ein ganz neues Lied, was ganz böse, gemeine Ohrwurm-Tendenzen hat. Der Eulenspiegel. Ach, böser Ohrwurm. Ganz, ganz böser Ohrwurm. Den kriegt ihr auch noch, keine Angst. Ja, habe ich da dann auch mitgenommen. Und jetzt als nächstes steht an dieses Wochenende hier in der Nähe in U-Bahn-Haltestelle Garstedt sind die Vogelfrei-Jungs wieder. Und da habe ich auch ganz definitiv auf dem Zettel hinfahren zu wollen. Was allerdings auch wieder so Größenordnung Stunde Fahrt. Ja, nach Hohenwestedt ist man okay, 1,5 Stunden alles zusammen. Ja, weil 1,15 für die Fahrt plus nochmal 15 Minuten vom Parkplatz aus stimmt nicht 20 Minuten, wenn man nicht schnell geht. Naja, passt schon. Und jedenfalls, was jetzt gar steht, habe ich bei mir auf dem Zettel. Und nächste Woche ist spannenderweise Harley Days. Da war ich jetzt auch schon ewig nicht mehr, weil letztes Jahr waren die Harley Days genau parallel zu Bahrenfeld. Und wenn ich Prioritäten setzen muss, dann hatten, sorry, die Harleys keine Chance. Aber jetzt nächstes Wochenende sind die Harleys dann auch noch da. Ja, kleines, knuffiges Geburtstagsgeschenk. Und übernächste Woche ist dann Bahrenfeld. Ja, und dann kommt erstmal wieder nichts. Es sei denn, ich will die Turmhügelburg tatsächlich noch als Option nehmen. Was ich durchaus ja machen kann. Ich habe jetzt schließlich bis September keinen Arzttermin mehr. Völlig faszinierend. Ich kann mal wieder planen. Kann andere Sachen einplanen. Und die Zensuskacke, da hoffe ich, dass mich dann gleich zu Hause mal irgendwie ein Zugangscode für die Online-Seite erwartet. Sonst werde ich unentspannt. Oder gehe dem Typ persönlich auf den Sack. Aber ja. So. Genau, also Folgetermin habe ich dann am 8. September, was jetzt dieses Mal ein Donnerstag ist. Das hatte ich auch schon länger nicht mehr zu einem Donnerstag, einen Augenarzttermin. So, und dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es mal wieder neue Musik. Hier von Ashlyn Summers, Willful Amnesia, die Nicht-Instrumental-Version. 5 Minuten 33 lang, die 3 Texte sind da keine drinne. Gefunden habe ich den Titel vor einiger Zeit mal im Podsafe Music Network, nachdem der mir über den Weg gelaufen ist. Die Schuhe sehen so harmlos aus. Aber ja, meine lustigen Aldi-Schuhe mit lustiger Sohlenkrümmung, wo man sich irgendwie nie ganz glatt hinstellen kann. Aber ja, das kriegt ihr dann auf die Ohren, gefolgt vom Surprise-Musical, Gotta Share, was natürlich völlig spontan war. 2 Minuten 58 ist das dann lang. So. Und dann sage ich wieder danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst so gemacht habt, um mich in die Gehörgänge zu bekommen. Tut das nicht unheimlich weh, wenn ich in so einem Gehörgang bin? Also ich möchte niemanden in meinem Gehörgang haben. Ah, bin nicht Podcast. Scroll. Okay, alles grün. Wunderhübsch. So, dann drohe ich damit, dass ich eventuell möglicherweise vielleicht unter Umständen nächste Woche wieder unterwegs sein könnte, was aufnehmen könnte. Ja, jetzt am Wochenende mal gucken muss, ob ich da irgendwie was finde, was ich unbedingt aufnehmen muss. Aber tendenziell eher wahrscheinlich nicht. Und ja, dann drohe ich mal damit, dass ich in ungefähr einer Woche wieder unterwegs sein könnte, euch was aufnehmen könnte, wenn denn nichts dazwischen kommt. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Ashlyn Summers und, das ist das Problem, wenn man hochscrollt, Willful Amnesia und dem Surprise Musical. Ja, das ist immer noch der Regenalarm. Und bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt. Und viel Spaß mit der Musik. Und falls ihr mich mit Feedback bewerfen wollt, fühlt euch eingeladen, mir eine Mail zu schicken oder mich bei Twitter zu belästigen oder einen Kommentar unter diesen Eintrag im Blog. Link findet ihr irgendwo in den Shownotes, wenn ihr nicht in den Shownotes im Blog seid, zu hinterlassen. Und jetzt viel Spaß mit der Musik und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts zwischenkommt. Like a sound.
Happy that John Reynolds is here. Come on up, John. And he's going to announce a brand new social media platform called Twirler. Please welcome John Reynolds.
Hi, everybody. Thank you. We are very excited to launch our new platform. I do have to ask you to turn off all your mobile devices, if that's okay. News of this won't break until 6 p.m., and we'd like to keep it quiet. It'd really be great if there was no sharing of information at all until
you want us to turn our devices off.
Sorry.
I'm sorry, sir. I can't comply. I have got to be online all the time. Let me tell you how my life works. At breakfast, I'm tweeting while I'm eating, 'cause everything I ever do, I want the world to see it too.
I'm surfing and typing, and also I am Skyping.
So who are you to tell us no?
I'm putting this on Vimeo.
I spend all my Fridays uploading pics to MySpace. Is anyone else here still on MySpace?
No! Gotta share.
On Foursquare, I'm the mayor of this room.
Share all of your mysteries, share your purchase history, share.
I never knew that all of you were so interconnected. I expected some Facebook friending. Now I see this song is trending.
Wow, our song is getting big.
Now it's reached the top of Dig.
YouTube, Tumblr, also Reddit.
Looks like Boing Boing also spread it. Tons of people just retweeted.
All those people must have seen it.
Whoa. Whoa. Gotta share.
Unfortunately, that's the end of my time. Thank you.